D-Radio Wissen. 100.
Ha! Plopp hat's gemacht! So, mal eingießen.
Ja, Paulus, das perlt schon. Ein leckeres Tröpfchen hier besorgt.
Ich glaube, der kann was. Ich hoffe es.
Das hoffe ich
angemessen
auch.
Angemessen auf jeden Fall. Ne?
Hervorragend. So, nicht übergießen, sonst schimpft gleich die Technik, dass wir hier alles. Das darf man eigentlich gar nicht machen im Studio.
Wolfgang,
Paulus, Prost.
Prost. Alles Gute zur 100. Ausgabe.
Das 100. Wünsche ich dir auch, Paulus. Wunderbar. Ja, wir haben was zu feiern heute.
Wir haben was zu feiern. Die 100. Ausgabe. Und 100 Sendungen, das heißt mehr als 300 Geschichten, die wir erzählt haben hier in der 100.
330 sind es genau, bis letzte Woche. Ja, wahnsinnig viel, oder?
Das kommt einem viel vor, ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind, weil so lange hat man das Gefühl, machen wir das gar nicht.
Manchmal kommt es einem vor wie gestern, die erste Sendung, und manchmal kommt es vor, als mache ich das schon 10 Jahre.
Dann, wenn es mal wieder schwierig wird, ne?
Genau.
Wenn du mal wieder am Skript rumbasteln musst, weil der Autor nicht geliefert hat oder so.
Genau, oder viel zu lang, wie in der Regel. Ach, das ist alles so wichtig.
Wir machen heute was Besonderes in der 100. 100 mal 100 heißt, wir gehen mal so ein paar Geschichten, die wir erzählt haben, nochmal auf die Spur. Wir treffen nochmal so ein paar Protagonisten, die wir kennengelernt haben
hier. Genau, die Sendung heißt Mehr von den guten Geschichten. Wir treffen zum Beispiel nochmal Melanie Dittmer, rechtsradikal, identitär, die sich mit unserem irakischstämmigen Autor Nail al-Saidi konfrontiert hat. Ganz spannende Begegnung nochmal.
Ja, dann treffen wir nochmal auf Elke Hoffmann. Die ist für uns ja losgezogen, die Ursprünge ihrer Familie rauszufinden. Ne? Das waren Menschen, die 1946 oder so geflohen sind aus Böhmen.
Und sie hat durch uns einen großen Teil ihrer Familie wiederentdeckt.
Das ist eine verrückte Geschichte. Dann lernen wir noch Ex-Junkie wieder kennen, beziehungsweise treffen wir wieder, den wir schon mal in der Entzugsklinik getroffen haben. Elifee war da.
Und wir treffen Caro, die sich wirklich ins Glück gekocht hat.
So sieht sie aus, die 100 heute Abend. Ich bin Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen hier mit der 100 und die ist heute ein bisschen anders als üblich, denn wir feiern die 100. Sendung. Wolfgang Schiller, 100-Redakteur, ist bei mir im Studio. Wir hören ja heute, was aus Menschen geworden ist, deren Geschichten wir hier erzählt haben. Und typisch für so 100 Geschichten ist ja auch, dass die Reporter selber Teil der Geschichte sind, dass es persönliche Geschichten sind.
Es sind oft Familiengeschichten, die wir erzählt haben. Aber die jetzt kommt, die ist schon wirklich eine besondere, weil die Geschichte wegen unserer Sendung weitergegangen ist. Elke Hoffmann, die hat einen Teil ihrer Familie gefunden.
Sie ist vor einem Jahr für die 100 nach Tschechien gereist, auf den Spuren dieser Familie. Denn ihr Vater und ihre Großeltern sind 1946 aus einem kleinen böhmischen Dorf vertrieben worden. Es war für Elke erstmal sowas wie eine Fahrt ins Blaue, denn tatsächlich wusste sie ja wenig über ihre Familie. Immerhin hat sie dann tatsächlich was gefunden da, das Haus, wo ihre Oma früher gearbeitet hat. Elke hat neben einer wirklich sehr schönen Reportage hier für die 100 dann auch Bilder mitgebracht und genau eins dieser Bilder hat dann ein Mann namens Fritz auf deradiowissen.de entdeckt. Tatsächlich ein Verwandter.
Und nur über dieses Bild sind wir zusammengekommen. Nur über dieses Bild.
Und ich hätte nie gedacht, dass jemand anders noch einen Abzug davon hat. Also ohne das Bild hättest du es auch nicht angehört.
Nein, weil man sich alles nichts gesagt hat.
Fritz zeigt auf den Bildschirm seines Laptops. Darauf zu sehen, die Schwarz-Weiß-Aufnahme einer böhmischen Großfamilie vor rund 100 Jahren. 15 Personen sind darauf abgebildet, darunter auch die 10- und 15-jährigen Geschwister Anna und Friedrich. Anna ist meine Oma, Friedrich ist Fritz' Vater. Das Foto habe ich letztes Jahr verwendet, um damit den Radiobeitrag über meine Spurensuche im Böhmerwald auf der Website von D-Radio Wissen zu bebildern. Genau da entdeckt es Fritz zufällig vor ein paar Wochen, als er eine Wanderroute plant und nach dem deutsch-tschechischen Grenzort Schnellenzipf googelt, den ich in meinem Beitrag erwähnt habe.
Dann klickt er das an und dann sehe böhmische Dörfer, Flucht und Vertreibung und lese da, Elkes Vater und ihre Großeltern sind aus dem Dorf im Böhmerwald geflohen, sagt mir nichts, ich kenne keine Elke Hoffmann und rollt das Ding runter und plötzlich erscheint ein Bild. Ja, denke ich, wo kommt das Foto her? Das kann nicht sein. Ich habe dasselbe Foto. Ich habe dasselbe Foto, die Familie Ilk ist da drauf. Und dann habe ich diesen Rundfunkbeitrag angeklickt.
Fritz hört sich den Beitrag an. Danach ist ihm klar, Ich muss eine Enkelin seiner Tante Anna sein. Seine Nichte zweiten Grades also. Er schickt eine Mail ans Deutschlandradio. Als ich sie lese, bin ich erst überrascht und dann wahnsinnig aufgeregt. Ich beschäftige mich schon ein paar Jahre mit der Geschichte meiner böhmischen Familie. Aber lebende Verwandte habe ich bisher nicht gefunden. Ein paar Wochen später sitze ich dann in Fritz' Küche in Niederbayern. Seine Frau Doris hat bayerische Leckereien aufgetischt. Fritz zeigt mir Fotos. Mein Ur- und sogar Ur-Uropa sind darauf. Ich bin begeistert.
Und hier habe ich dann von dem Ilk Franz die Kinder. Das war die Maria, der Friedrich, der Wilhelm, die Aloysia, die Anna und der Bernhard.
Dein Vater und meine Oma sind beide aus der zweiten Ehe.
Das ist der Friedrich Ilk und die Anna Ilk.
Hat irgendjemand anderes aus der Familie das auch schon erforscht oder bist du der Erste?
Nein, ich bin der Erste.
Fritz ist nicht nur ein Verwandter, der meinem Vater und meiner Oma in vielen kleinen Dingen ähnlich ist. Er entpuppt sich als echter Familienforscher, kennt alle Geschichten, hat einen riesigen Stammbaum angelegt und zu vielen noch lebenden Verwandten Kontakt. Und obwohl Fritz nur bis zu einem Alter von 2 Jahren im Böhmerwald gelebt hat, kennt er die Gegend in- und auswendig, hat sogar ein Buch über das böhmische Heimatdorf unserer Familie veröffentlicht. Gemeinsam fahren wir am nächsten Tag dorthin, nach Kuschwada, heute Strażni. Für meinen Radiobeitrag letztes Jahr war ich auch schon hier, wusste aber nicht so recht, wonach ich suchen sollte.
Aber das ist, kann man sagen, noch so ein Originalhaus wie
das
damals?
Das ist noch ein Originalhaus von damals.
Wahrscheinlich alles noch original, auch die Eingangstüre.
Ja, ja. Und hier stand dann das Stammhaus Ilk.
Hier auf dieser grünen Wiese.
Ja, da sieht man noch irgendwelche alte Fundamente, siehst du?
Außer einem alten Stadtplan hatte ich bei meinem ersten Besuch hier keine Anhaltspunkte dafür, wo das Leben meiner Vorfahren sich abgespielt haben könnte. Jetzt zeigt mir Fritz, wo die Gastwirtschaft meines Urgroßvaters, der Dorfarzt und die Bäckerei waren. Fritz gibt den alten Gebäuden ein Gesicht. Ich stelle mir vor, wie mein Vater als Kind hier gelebt hat. Dann hat Fritz noch eine besondere Überraschung für mich. Das Geburtshaus meines Vaters steht noch. Er führt mich zu einem großen, dreistöckigen, blassgelb gestrichenen Haus.
Das ist jetzt das Haus, in dem mein Vater aufgewachsen ist.
So ist es. Und da haben die gewohnt im ersten Stock und hier unten war das Geschäft.
Und das ist die Tür, durch die mein Vater früher
ein- und ausgegangen ist. Und auch die Oma.
Das muss ich jetzt erstmal kurz sacken lassen.
Ja.
Den ganzen restlichen Tag fahren wir noch durch den Böhmerwald. Wallern, Obermoldau, Winterberg, Eleonorenhain. Alles Orte, die ich bisher nur aus vergilbten Dokumenten meiner Vorfahren kannte. Jetzt sehe ich sie mit eigenen Augen. Fritz zeigt mir, wo mein Opa zur Schule ging. Schafft es sogar, dass wir kurz in das Gebäude schauen dürfen, in dem meine Oma früher gearbeitet hat. Der Abschied fällt mir schwer.
Ja, es war sehr schön, vor allen Dingen der Besuch von dir, dass wir uns kennengelernt haben und ich dir den Böhmerwald, wo deine Großeltern und dein Vater herkommt, alles zeigen konnte.
Und ich fand es auch ganz toll. Und ich sag dir vielen Dank und ich komme bestimmt wieder.
Zurück in böhmischen Dörfern. Elkes Geschichte führt dazu, dass sich ein Verwandter bei ihr meldet. 100 mal 100, die Jubiläumsausgabe heute.
D-Radio Wissen, 100.
Wolfgang, ich glaube, ich hätte Rebecca auch einen Job angeboten, oder?
Ja, dieser Zettel, der hatte was.
Ein wunderbarer Zettel. Und mit diesem Zettel hat die Geschichte von Rebecca Entler angefangen. Die hat einen Job gesucht als junge Journalistin, Autorin. Sie war gerade nach Köln gekommen, hatte kein Netzwerk hier und wusste nicht, wie sie es anfangen soll, einen richtigen Job zu kriegen, bis sie diese Idee mit dem Zettel hatte. Hat so einen Aushang gemalt, stand drauf, Halbtagsjob gesucht, ich habe Ahnung von Soziologie, Politik, Psychologie, Kunst, Musik. Und sie hat tatsächlich auch einen Job gekriegt mit diesem Zettel, ne? Bei einem Psychologen oder?
Bei einem Psychoanalytiker, der eine große Wohnung mit unglaublich viel Zeug hatte, der nichts wegschmeißen konnte, der mit ihr darüber gestritten hat, ob er die Anleitung für eine Bratpfanne ins Altpapier geben darf oder nicht.
Ja.
Und sie hat für ihn dann Bürokram gemacht. Und gleichzeitig irgendwie betreut.
Ja, weil er so ein bisschen Messi-mäßig
war. Ja, schwierig.
Wie sind wir zu dieser Geschichte gekommen?
Ich glaube, unsere erste Sendung hieß Alles auf Anfang. Und beim Brainstorming für Geschichten zu dieser Sendung, da hat Vera Pache, die auch sonst viele Stücke für uns gemacht hat und auch heute online gemacht hat, von Rebecca erzählt. Die hat ja auf einer Party erzählt von dieser Story, der sie da getroffen. Und dann hat es dann doch etwas länger gedauert, bis wir die Story umgesetzt haben.
Ja, aber so kann es gehen. Eben Party-Stories finden hier auch wieder zur 100. Und jetzt hören wir wieder eben von Rebecca, denn sie hatte nicht nur die Idee mit dem Zettel, sie hatte jetzt wieder eine Idee. Und zwar eine Million gewinnen bei Günther Jauch. Hören wir mal, ob das geklappt hat.
Achtung, Konzentration. Die Aufgabe lautet, ordnen Sie Brooklyn, San Diego, Paris und Lourdes den berühmten Elternteil zu. A. Verona Poth, B. Madonna, C. Michael Jackson, D. David Beckham.
Das war er nun. Der Augenblick, auf den ich Wochen gewartet hatte. Der Moment, für den ich mich durch Dutzende bunte Gala und InTouch gelesen hatte. Der Zoologieprofessor links von mir sowie der Herzchirurg rechts von mir schütteln beide resigniert ihre Köpfe. Doch ich wusste Bescheid.
So, Brooklyn, dieser Kindername gehört zu David Beckham. Verona Poths Sohn heißt tatsächlich San Diego. Michael Jackson, ihr habt natürlich Paris gesagt, heißt aber Paris. Und Madonna nennt ein Kind namens Lourdes ihr eigen. Wer hat das hinbekommen? Doch, eine ganze Menge. Und Rebecca Entler ist die...
Da habe ich gedacht, ich bin reich. Hier schaue ich mir zum ersten Mal die Sendung an. Das Ganze ist nicht live, aber der Schock bei der Ausstrahlung saß noch so tief, dass ich mir nicht dabei zusehen wollte, wie ich so viel Geld in den Sand gesetzt habe. Richtig, ich gehöre zu jenen armen Socken, die es zwar bis auf den Stuhl geschafft haben, aber dann kläglich gescheitert sind.
Rebecca Entler kommt aus Köln ledig, liiert eine Tochter, Wanda heißt sie. Wie alt ist sie?
10 Monate.
10 Monate.
Wanda, meine Tochter. Sie ist der Grund, warum ich überhaupt auf diesem Stuhl sitze. Mein Freund und ich sind überraschend schwanger geworden und als unmittelbare Reaktion darauf haben wir beide uns bei Wer wird Millionär beworben. Eine Art Übersprungshandlung, wenn man so will. Man hört ja immer, Kinder seien teuer und so. Heute, fast 2 Jahre nach meiner Bewerbung, steht Wanda aufrecht vor dem Fernseher. Klatscht mit, jedes Mal, wenn ich eine Frage richtig beantworte, lacht laut, wenn das Publikum lacht und hat keine Ahnung, dass ich in wenigen Minuten ihr Pony oder ihr Hoverboard oder was weiß ich, was reiche Kinder heute alles so haben wollen, verspielen werde. Dabei fing es richtig gut an. Ich bin regelrecht durchmarschiert, habe keinen einzigen Joker gebraucht. Aber dann...
Sie müssen nur noch die nächste Frage jokerfrei überstehen. Dann sind Sie aus dem Käfig raus.
Mhm.
16.000. Aufrecht hinstellen, Arme hängen lassen, dann markieren die Handgelenke die optimale Höhe für die Einstellung der Skilanglaufstöcke, der Rollatorgriffe, der Bürostuhlsitzfläche oder des Fahrradlenkers.
Aus heutiger Sicht kann ich nur schwer sagen, was mich geritten hat. Ich glaube, es war das Gefühl, dass es Schicksal sein muss. Ich hatte von Anfang an eine Art Slumdog-Millionär-Eingebung. Alle Fragen bis dahin waren so einfach gewesen. Ich dachte wirklich, ich werde 2 Millionen absahen. Deswegen war ich auch völlig blind und taub für Günther Jauchs Versuche, mich von meiner falschen Antwort abzubringen. Für mich war die Antwort Langlaufstöcke. Punkt.
Sagen wir mal so, jemand, der einen Rollator braucht, der kann sich gar nicht mehr aufrecht hinstellen. Insofern...
Das eigentlich... Den sollte man aus der Statistik schon gleich. Also.
Das wäre ja gemein. Das wäre ja so, machen Sie einen Purzelbaum und wir gucken, ob dieser Rollator zu Ihnen passt.
Puh, das ist schwer zu ertragen. Manchmal bin ich so sehr von etwas überzeugt, dass mir selbst hanebüchende Erklärungen plausibel erscheinen, solange sie nur genau das untermauern, was ich denke.
Und Entschuldigung, aber ein Rollator ist ja kein Bett. Also ist ja kein...
Nee, aber...
Er wird ja nicht horizontal, fährt er ja nicht durch die Stadt.
Boah.
Das ist Benny, mein Freund, der die Sendung auch gerade zum ersten Mal sieht.
Aber er gibt dir schon Hilfestellung.
Ja, er war eigentlich... Der gibt mir Hilfestellung, ne? Und ich übersehe es vollkommen, weil ich mir sicher bin. Das muss A sein, der Rest ist... Nee.
Ich mach, was Sie wollen.
Ja, dann loggen Sie das ein.
A.
Ja.
Skilanglaufstöcke sind eingeloggt.
Jetzt sagen Sie mir nicht, dass es falsch ist.
Doch, hier ist es falsch. Ist der Rollator. Ist so.
Was dann folgt, ist ein unerträglicher Versuch meinerseits, doch recht zu behalten. Für Benny, der sowieso unter meiner Rechthaberei leidet, ist es vollkommen unverständlich, wie ich selbst dort in einer Fernsehsendung vor einem Millionenpublikum so uneinsichtig sein kann, dass ich auch noch rumargumentieren muss.
Ja, was denn? Er zieht das in die Länge, nicht ich.
Nee, du bist völlig uneinsichtig. Du bist da immer noch von überzeugt.
Ich selbst kann mich kaum an all das erinnern. Aber ich weiß, dass es mir nicht darum ging, Recht zu behalten. Ich stand ganz einfach unter Schock. Wie konnte mein Schicksal mich so betrogen haben? Warum war ich so weit gekommen, um dann kläglich zu scheitern? Das ergab keinen Sinn. Die ganze Geschichte ergab keinen Sinn mehr. Nachdem ich abgekabelt war, musste ich mir den Rest der Sendung hinter den Kulissen auf einem kleinen Fernseher angucken. Ich sah zu, wie nach mir drei weitere Kandidaten ihr Glück versuchten, Joker einsetzten und Geld gewannen. Es dauerte eine Ewigkeit. Und wie ich so im Dunkeln auf dem Bildschirm starrte, wurde mir etwas klar. Nicht haufenweise Geld würde dieser Geschichte einen Sinn geben. Ich würde es. Am nächsten Tag kündigte ich meinen Job bei der Unternehmensberatung, um wieder mehr Zeit fürs Schreiben zu haben. Das hätte ich beim hohen Gewinn sowieso getan, aber jetzt musste es auch ohne Geld möglich sein. Und bevor Wanda ein Pony oder ein Hoverboard will, vergehen hoffentlich ein paar Jahre. Bis dahin gewinne ich bestimmt im Lotto oder ich schreibe einen Bestseller.
So, irgendwie Erkenntnis gewinnen dank Fernsehquiz. Wie man nicht Millionärin wird, das hat uns Rebecca Endler gesagt.
D-Radio Wissen 100.
Schönen guten Abend. Ihr seid mitten in ein Jubiläum geplatzt. 100 mal 100 hier. Und es gibt mehr von den guten Geschichten heute Abend. Jetzt mehr von Christoph. Seine Geschichte kam in einer 100 zum Thema Rausch vor. Elifea hatte Christoph in Bad Aibling getroffen, in einer Entzugsklinik. Er war da gerade runter von Crystal Meth, von einer Droge, über die vor einem Jahr sehr viel geredet wurde. Crystal heißt es immer, das ist besonders schwer, davon runterzukommen. Und Crystal zerstört die Menschen noch mehr als andere Drogen. Wie ist es Christoph ergangen? Hat er durchgehalten? Ellie hat ihn nochmal besucht.
Ein Mann im Liegebus zur Insel Ischia.
So, der hat statt Sitzplätze am Vordersitz solche Teile und die kann man dann umstellen und seine Beine hochlegen.
Jeden Freitag kutschiert dieser Reisebus mehrere Dutzend liegende Leute auf die italienische Insel Ischia. Die Rentnerinsel, sagt man ja so. Ein bisschen ist sie das wirklich, sagt Christoph und lacht. Aber es sei schön da. 11 Uhr Ankunft, eine Runde schlafen im Hotelzimmer, um 15 Uhr geht's zurück. Christoph ist der Reisebegleiter im Liegebus. Er liebt diesen Bus und Busse im Allgemeinen. Christoph weiß alles über Busse.
Selbsttragende Karosserie.
Und er träumt davon, bei dem Busreiseunternehmen, für das er jetzt arbeitet, die Busse fahren zu dürfen. Geht aber noch nicht. Kein Führerschein. Momentan muss Christoph immer noch regelmäßig zur Haarprobe, MPU. Immer eine Erinnerung an sein altes Leben, mit Crystal Meth. Aber es geht um Christophs neues Leben. Da geht's ihm, glaube ich, ganz gut. Korrektur?
Also jetzt gerade geht's mir sehr gut.
Draußen vor Christophs kleiner Wohnung in einer oberbayerischen Kleinstadt zwitschern die Vögel zur Begrüßung.
Hallo, hier ist die Elli.
Drinnen stehen Fotos am Fenstersims von ihm, verkleidet, im Fasching mit einer Frau. Christoph ist verlobt und so verliebt, dass er bald einen Souvenirshop aufmachen kann, weil er von jeder Busreise, die er mit seinem neuen Job begleitet, etwas für seine Verlobte mitbringt.
So, sind hauptsächlich Postkarten, weil zum Sonntag hat immer so wenig auf.
Liebe, Arbeit, Dach überm Kopf. Ich mache innerlich Haken und inspiziere heimlich jedes Detail in Christophs Wohnung, weil ich wissen will, ob das auch alles stimmt, ob er wirklich clean und glücklich ist. Eine Stange Marlboro, auch ein Mitbringsel von der letzten Busreise nach Tschechien.
Das ist für einen Busfahrer, von einem anderen Busfahrer.
Ein kleines Indiz, eine kleine Verbindung zu Christophs altem Leben. Christoph hat vor kurzem mit dem Rauchen angefangen, mit 21, und er trinkt auf Partys. Christophs Betreuerin aus der Suchtklinik, mit der er immer noch Kontakt hat, sagt, aufpassen. Eine Droge kann man sich abgewöhnen. Eine Sucht, das ist schwieriger. Als ich Christoph vor einem Jahr kennengelernt habe, war er gerade so lange clean, um wirken zu können, wie sein einmal komplett general gereinigtes Selbst. Frisch geduscht, rote Bäckchen, weiße Zähne, Polohemd und voll motiviert auf dem Weg zu seinem neuen Arbeitsplatz. Aber auch da habe ich ein Indiz gefunden. Da hat er begonnen, Schnupftabak zu ziehen. Gletscherprise, blaue Dose, braunes Pulver mit Mentholgeschmack. Normalerweise klebt dieses Pulver zwischen Nasenloch und Schnauzbart von alten Männern in bayerischen Wirtshäusern. Für Christoph war die Gletscherprise eine letzte pulverisierte Erinnerung daran, wie es sich anfühlt, eine Line Crystal Meth zu ziehen. Anscheinend so gut, dass er es nicht vergessen wollte. Dieses Brennen.
In der Nase. Ich habe noch nie so einen Schmerz in meiner Nase gehabt.
Und innerhalb von Sekunden
kam dieser Flash mit der Euphorie, mit der Wachheit und mit dem Redeflash. Also ich hätte 15 Tage durcherzählen können, mir wäre wahrscheinlich immer was eingefallen.
Natürlich bringt die Gletscherbrise niemanden so drauf. Aber sie erinnerte Christoph an diesen Moment, der ihn so getriggert hat, weil jedes Mal danach alles gut war. Ein Suchterbe. Gefährlich irgendwie. Zum Glück hat er das inzwischen wieder sein lassen. Haken dran. Ich fahre Christoph in die Arbeit. Er selbst muss sonst mit dem Fahrrad fahren. Ein bisschen Geldmacherei sei das schon mit der medizinisch-psychologischen Untersuchung, sagt er. Aber nur ganz leise. Christoph hat den Deal akzeptiert, den unsere Gesellschaft Leuten wie ihm anbietet. Du darfst wieder mitspielen, aber nach unseren Regeln. Du stellst dich bitte hinten an und du sagst gefälligst Danke. Christoph sagt Danke. Zu Elisabeth Berr, seiner Chefin im Busunternehmen, die ihn als Reisebegleiter eingestellt hat.
Wir gehen eigentlich an so eine Sache generell ohne Vorurteile ran. Wenn jemand aus eigener Kraft das schaffen will, und dann soll man ihm die Chance geben. Und
manchmal wirkt er fast demütig, weil er diese zweite Chance bekommt. Vielleicht ist es aber auch einfach unfassbar anstrengend, ständig darauf zu achten, keinen Fehler zu machen. Einen brenzligen Moment gab es vor kurzem. Indem sich alle dachten, jetzt fällt das Kartenhaus von Christophs neuem Leben wieder zusammen. Jetzt macht er den Fehler. Würde ja jeder tun.
Der erste Gedanke war, hoffentlich stürzt es doch nicht wieder in ein Loch.
Es ist ein Tag im April, als Christoph die Nachricht erhält, sein Vater ist tot. Der, der immer zu ihm gehalten hat, hat sich das Leben genommen. Depressionen.
Das hat mich brutal schockiert. Und haben auch richtig Angst gehabt, dass er das jetzt wieder... Also sagt, jetzt ist eh schon alles wurscht, aber er hat es eigentlich gut verkraftet. Gell?
Das sagt Christoph auch zu mir. Er war traurig, ist er immer noch. Aber kein Gedanke an Crystal Meth, zu keiner Zeit, er schwört. Er hat viel gearbeitet, seit das passiert ist, und viel darüber geredet. Ablenkung. Also Haken dran. Als wir mit dem Auto an seinem Arbeitsplatz ankommen, gibt er zu.
Manchmal habe ich noch das Gefühl, das ist noch gar nicht so richtig bei mir angekommen.
Vielleicht kommt er noch, der Moment, in dem Christoph sich wieder daran erinnert, wie es in der Nase brennt und wie danach alles gut ist. Suchtdruck nennt er diesen Moment. Ich hoffe, er hat dann zumindest eine Dose Gletscherbrise zur Hand. Und nichts anderes.
Der schafft das, der Christoph. Elifee hat den Ex-Junkie nochmal für uns getroffen.
D-Radio Wissen. 100.
Holger Sanders Geschichte haben wir vor 10 Monaten hier in der 100 erzählt. Er war mit dem Segelboot vor Australien unterwegs. Dann tauchte plötzlich die Küstenwache auf. Holger wurde verhaftet, ist vor Gericht gekommen und wurde schuldig gesprochen. Kokainschmuggel. 30 Jahre Knast. Und Wolfgang, das ist eine Geschichte, die vorher schon mal woanders erzählt wurde, ne?
Stimmt, die habe ich auf weiß.com gefunden. Da gab es ein längeres Gespräch mit Holger Sander. Und dann habe ich aber bemerkt, dass es eine Schwester von Holger Sander in Köln gibt. Ja, und dann habe ich Stefan Beuting losgeschickt. An einem Samstag ganz in der Früh um 6 Uhr. Denn das ist immer der Zeitpunkt, wann Holger einmal in der Woche für 10 Minuten mit seiner Schwester telefonieren kann.
Hallo.
Hallo, Stefan Beuting.
Hallo, Stefan, wie geht's dir?
Grüß dich, Holger. Ja, danke, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Ja, gut, wie immer, ne? Immer blendend. Wir haben leider nur 10 Minuten hier, ne?
Ich weiß.
Susanne bestimmt auch schon gesagt. Hallo?
Bergisch Gladbach, kurz nach 6 Uhr. In Australien ist es jetzt kurz nach 2 am Nachmittag. Wie beim ersten Mal auch habe ich heute Morgen so früh nichts runterbekommen. Und trotzdem sitzt da ein dicker Kloß im Hals. Die Anschuldigungen gegen Holger Sander. Die Entfernung zu seiner Heimat. Das Gefängnis, in dem er eingesperrt ist. Holger ist dort und steckt fest. Und tun kannst du im Prinzip nichts. Außer jetzt gerade mit ihm reden und zuhören.
Ich sitze jetzt hier in diesem Gemeinschaftsraum und da gibt es immer Spezialisten, die den Fernseher auf Maximum stellen.
Und sie haben ein Telefon. Holgers Kontakt zur Außenwelt. Wie beim ersten Mal auch komme ich aus dem Staunen nicht heraus. Holger nimmt das alles super gelassen. Den Schuldspruch, die Tatsache, dass sein Verteidiger schon wieder gewechselt hat, die Verlegung in ein anderes Gefängnis, gegen seinen ausdrücklichen Wunsch. Denn bis vor gut einem Monat war er noch in einem Gefängnis, wo er eine auf ihn, den Hundeliebhaber, maßgeschneiderte Aufgabe hatte. Strafgefangene trainieren dort Hunde, sogenannte Assistance Dogs. Die können Behinderten helfen, machen auf Kommando die Kühlschranktüre auf, so etwas. Holger hatte einen Hund, der war besonders pfiffig. Der hat gute Fortschritte gemacht. Ein Golden Retriever. Der Name Roscoe.
Das ist also quasi alles zerstört erstmal. Ne?
Wenn Holger auf die Frage, wie es ihm geht, antwortet, alles prima, dann spricht er über vieles, aber nicht direkt über seine Gesundheit. Nicht über seine Zahn- und Kieferprobleme.
The bone erosion is visible to anyone that looks at him.
Das ist Jason Shreves. Er ist Holgers Freund. Jason kennt sich mittlerweile gut aus in australischem Recht, versteht aber nicht, warum es so schwierig sein kann, Holger bei seinen Implantaten zu helfen. Unter den Implantaten hat sich sein Kiefer entzündet und erodiert langsam.
What normally would happen is the implants would be removed, the bone would be assessed and new implants would be put in and a new bridge or crown would be replaced and some type of treatment would be ongoing to solve his issues with gum disease.
Holger hat also permanent Schmerzen. Er kann nicht richtig kauen. Der Gefängniszahnarzt, der ist nur fürs Ziehen zuständig. Der kann nicht mit Kronen und Implantaten umgehen. Als wir im September sprachen, da war das schon schwer akut. Seine Schwester, Susanne Wehrmann, hatte da schon längst bei der Deutschen Botschaft angefragt und ihnen die gesundheitliche Notlage beschrieben und sie um Hilfe gebeten. Passiert ist nichts.
I think that most people living in Germany would find this treatment unbelievable.
Was jetzt als nächstes ansteht, ist die Berufung, der Appeal. Der Prozess soll nochmal aufgerollt werden, weil Holger in internationalen Gewässern aufgegriffen worden ist.
You know, that arrest was in violation of both the United Nations Convention on Law of the Sea and the 1988 UN Convention on Illicit Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.
Doch auch im Berufungsprozess könnte es schwierig werden. Die Mitangeklagten haben andere Berufungsgründe. Erst entscheidet der Supreme Court und dann der High Court. Holger könnte jetzt gut etwas von dem Glück gebrauchen, das sich in den letzten 6 Jahren so rar gemacht hat.
You know, it seems that there's always the prejudice that you're guilty instead of the assumption that you might be innocent.
Mit diesem Gefühl, für schuldig gehalten zu werden, damit hat Holger gelernt umzugehen. Er nimmt das gelassen und sieht das als Vorteil und sagt, ich hab's ja gut, ich hab niemanden umgebracht oder so. Ich weiß, dass ich unschuldig bin. Und trotzdem steckt er fest.
And now I understand that once a system like this has you in its clutches, it's extremely difficult to escape it.
Der einzige Vorteil an der ganzen Sache, dass Holger eine extrem starke Persönlichkeit ist. Das war er im September und jetzt scheint er sogar noch etwas gelassener zu sein, noch geduldiger, noch mehr in sich ruhend.
He's going down the river, whether he likes it or not.
Holger geht seinen Weg, egal was kommt. Einen ganz großen Wunsch hat er trotzdem.
Ja, dass der Einspruch angenommen wird und dass wir endlich mal wieder vereint werden als Familie. Du bist leider weg. Tschüss. Es klickt jetzt.
Stefan Beuting hat nochmal Kontakt zu Holger Sander aufgenommen für unsere Jubiläumssendung 100 mal 100. Und Wolfgang, wo wir gerade bei Stefan Beuting sind, den wollen wir auch nochmal erwähnen. Ne? Denn der ist von Anfang an dabei als ist Autor, aber er moderiert ja auch.
Und er hat das entscheidende Stück gemacht. Als wir den Piloten 2013 produziert haben, hat er eine wunderschöne Geschichte, eine traurige Geschichte auch, über einen Biobauernhof gemacht. Und die war so gut, dass die Chefs gesagt haben, diese Sendung, die wollen wir haben, auch wenn sie eigentlich für uns zu teuer ist.
Stefan, danke.
Vielen Dank.
Und Prost.
D-Radio Wissen. 100.
Tatsächlich gab es besonders im letzten Jahr ja immer wieder Geschichten von Geflüchteten. Hier interessanterweise aber jetzt nicht nur zu extra Sendungen über Thema Flucht, sondern zu verschiedensten Themen.
Wir haben zum Beispiel über eine Frau aus Nigeria berichtet, die als Sexsklavin nach Italien verkauft wurde und dann in Deutschland eine Zuflucht gefunden hat. Oder auch die Geschichte eines syrischen Medizinstudenten, der von dem Mediziner Martin Friedrich nach Deutschland gelotst worden ist, nachdem der von ihm im Radio gehört hat.
Und noch viele weitere. Ein Geflüchteter, den wir auch kennengelernt haben, ist Ahmad. Der wurde ja von Toni und Bartel, beide Anfang 20, in einer WG aufgenommen, in Berlin-Neukölln. Ahmad ist aus Syrien geflohen, mit einem Schlauchboot über das Mittelmeer, dann über die Balkanroute nach Deutschland gekommen. Was ist aus Ahmad und was ist aus der WG geworden? Hanna Ender war nochmal in Neukölln.
Die neue Berliner WG von Ahmad liegt direkt gegenüber vom linken Wohnprojekt Riga Straße 94, das Ende Juni durch die gewaltvolle Polizeiräumung in den Schlagzeilen war.
Hey!
Hey!
Good to see you!
Willkommen, willkommen!
Mensch, you're in the middle of the rebel protest in Berlin, right?
Yeah, right, exactly in front of it.
Yeah.
Yeah.
So you saw the whole police action then?
Yeah. They were like, they just left. Three days ago or something.
Aber auch wenn er mit den linken Hausbesetzern sympathisiert, an der anschließenden Demo beteiligen wollte sich Ahmad nicht. Er hat vor einigen Monaten endlich seinen Aufenthaltsstatus bekommen, für 3 Jahre. Deswegen bloß keine Konfrontation mit der Polizei. Die erste sichtbare Veränderung trägt Ahmad mitten im Gesicht. Ein Ring ziert seinen rechten Nasenflügel. Und er trägt einen Ohrring.
Yeah, Mom hates it, but it's okay, you know.
Tja, meine Mama ist halb verrückt geworden, als sie das auf Skype gesehen hat. Nimm das raus. Sie hasst mich dafür, aber ich mag meine Piercings.
You know, I like it. I still like the piercing.
Aber hier im bunten Samariter-Kiez fällt Ahmad eigentlich kaum auf zwischen all den Hausbesetzern, Punks und Alternativen. In der Küche steht ein halbleerer Kasten Sterni. Ahmad geht zusammen mit Mitbewohnerin Toni in Berliner Clubs oder auf Soli-Partys gegenüber im besetzten Haus.
Also was ich sehr wichtig bin fürs Ankommen, ist neugierig sein und offen sein für so eine Gesellschaft. Das war er immer und deswegen ging es, glaube ich, vor allem so schnell. Also Berlin hat er, glaube ich, richtig aufgesogen und also hat gleich gespürt, dass er da dazugehört.
Gemeinsam mit seiner alten Mitbewohnerin Toni hat Ahmad hier in Friedrichshain eine neue WG gegründet. Zusammen mit Nora, Tonis bester Freundin.
Also ich bin super glücklich hier, weil wir so zusammen wie so eine Familie sind, die aus meinen beiden allerbesten Freunden besteht.
Also Ahmad ist dein bester Freund geworden?
Ja, total. Also sowas habe ich in der Form noch nicht erlebt, dass ich mich mit jemanden aus Syrien so sehr verstehen kann, als wäre es mein schon immer gewesener Kindheitsfreund.
WG-Sprache bei Tisch ist nach wie vor Englisch, obwohl Ahmad vor einem Vierteljahr angefangen hat, Deutsch zu lernen.
I'm going to a German school for like now 3 months. And I can speak best in Deutsch.
Can you say something? What did you learn?
Das Leben ist kein Ponyhof. Well, that's like my favorite sentence in the whole German language. It always fit, you know, all the time.
Das Leben ist kein Ponyhof. Dabei hat Ahmad jetzt eigentlich so viele Möglichkeiten. Wenige Tage nach meinem Besuch im letzten Jahr bekam er einen Praktikumsplatz als 3D-Designer in einer Agentur angeboten. Außerdem schreibt Ahmad immer noch regelmäßig seine Kolumne für den Tagesspiegel über den Alltag in Berlin. Und er hat mit Toni ein Start-up gegründet, Avenir. Ein soziales Zeitarbeitsunternehmen für Flüchtlinge. Einige würden sagen, läuft bei Ahmad. Aber trotzdem wirkt er getrieben und unzufrieden.
I worry a lot about the future.
Ich mache mir gerade große Sorgen um meine Zukunft. Ich will entweder eine Ausbildung machen oder studieren. Ich muss mich entscheiden, was ich studieren kann. Vielleicht Informatik oder soll ich doch mit 3D-Design weitermachen oder Elektrotechnik? Diese Entscheidungen stressen mich gerade extrem.
Über Ahmads Bett sind deutsche Wörter mit Filzstift an die Tapete gemalt. Unendlich, Gefühle, Leichtigkeit. Zwar versucht er hier im Berliner Alltag, das ganze Kriegsdrama in Syrien zu vergessen, einholen tut ihn die Realität trotzdem. Bartel, der zurück nach Wien gegangen ist, hat das ganze letzte Jahr Flüchtlingen an der österreichischen Grenze geholfen. Auch Ahmads Schwester.
Da habe ich einen Anruf gekriegt von Ahmad. Meine Schwester ist an der Grenze, meine Schwester ist deine Schwester, tu was. Und wir haben den Taxi bestellt nach Wien. Dann standen die bei uns vor der Tür und wir haben dann zusammen gewohnt. Und es war ein sehr, sehr großes Fest mit Ahmads Schwester.
Und als die WG diesen Sommer Ahmads einjährigen Aufenthalt in Deutschland gefeiert hat, haben sich seine Mitbewohnerinnen Toni und Nora ein ganz besonderes Geschenk einfallen lassen. Ein Geschenk, das Ahmads derben Humor genau trifft, aber auch Symbol für sein neues Leben hier in Berlin sein soll.
Und zwar ein Schlauchboot, also genau für uns drei, dass wir tolle Ausflüge auf dem Kanal und in Berlin machen können.
So, like the first moment where they say, yeah, here's a going boat, it's for you. And I was like, I'm fucking traumatized from boats, you know, I came by boat, what the fuck?
Das ist sarkastisch, aber wir werden tolle neue Erlebnisse mit einem Schlauchboot haben.
Das ist auf jeden Fall sicher. Hannah Ender hat Ahmad nochmal getroffen für die 100. 100 hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, 100.
Geschichten von Menschen gibt es in der 100, freitags 18:15 hier in diesem D-Radio Wissen. Heute zum 100. Mal. 330 Geschichten waren das insgesamt und noch mehr Menschen haben wir kennengelernt. Es waren viele Menschen dabei, die schwer beeindruckt haben, aus den verschiedensten Gründen. Mussi Zarai ist mir zum Beispiel im Gedächtnis geblieben. Der katholische Pfarrer aus Eritrea, dessen Handynummer irgendwann in Flüchtlingslagern auf der Wand stand. Braucht ihr Hilfe? Dann ruft hier an. Und seitdem gehören diese Anrufe zu Mussis Leben. Anrufe von einem Flüchtlingsboot in Seenot, von Menschen, die gerade ertrinken. Und er versucht dann zu helfen. Ich habe damals schon gedacht, wow, wie packt dann ein Mensch sowas weg? Wie macht der Mann das? Wie hält er das aus? Das war Anfang 2005, bevor das losging, was wir Flüchtlingskrise nennen. Jetzt hat Daniel Stender nochmal Mussi Zarai getroffen.
Als ich Father Mussi Zarai zum ersten Mal traf, war die Welt noch anders.
Hello. It's
okay. Yeah. Damals, im Frühjahr 2015, war das Wort Willkommenskultur noch nicht erfunden. Oder zumindest hätte es niemand verwendet. Angela Merkel war die Kanzlerin, deren Bild griechische Demonstranten mit Hitlerbärtchen verzierten. Und der syrische Junge Aylan Kurdi war noch am Leben.
My phone is always with me. I'm always ready to try what is possible to do.
Flüchtlinge gab es damals schon, aber es waren noch nicht so viele. Zumindest kamen nur wenige bis Deutschland. Ich hatte Mussi Zarai in der Schweiz besucht, weil er Flüchtlingen hilft, weil er von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer angerufen wird, wenn sie in Seenot geraten. Seine Nummer ist
338-442-402.
Die Flüchtlinge rufen ihn immer noch an. Und auch sonst hat sich für Mussi Zarai wenig verändert. Verbessert hat sich auf jeden Fall nichts.
Meine Situation hat sich nicht verändert. Für Flüchtlinge ist es schwieriger und schlimmer geworden. Meine Arbeit ist noch immer die gleiche.
Auch unsere Gesprächssituation ist gleich geblieben. Das Gespräch damals war chaotisch. Wir sprachen auf Bahnhöfen, nach einer Messe, vor einer Messe, im Zug und auf der Straße.
Now I am in lunch. Can you call me back after 1 hour, something like this?
Yes, I will call. Jetzt erreiche ich ihn über eine schlechte Skype-Verbindung, beim Essen in Rom oder in der Straßenbahn.
Hello?
Hello, can you hear me?
Yeah, but I don't hear you very well because I'm in.
Und schließlich zu Hause.
Yeah, yeah, now it's better.
Mehrere hundert Menschen in einem seeuntüchtigen Boot auf See. Und sie haben nur ein Satellitentelefon und ein paar Nummern, die sie anrufen können. Ich wollte Mussi Zarai schon damals fragen, wie er diese Verantwortung aushält. Ob er nicht manchmal das Telefon wegwerfen, weglaufen und sich hoffnungslos betrinken will.
My phone is always with me.
Aber so ist er eben nicht. Er läuft nicht weg, er arbeitet weiter. Und auf »Wie fühlst du dich?« antwortet er mit politischen Statements.
But the political situation for refugees is a...
Die Situation wird schlechter, jedes Jahr schlechter. Der Krieg in Syrien macht alles schlimmer. Auf der ganzen Welt gibt es mehr als 60 Millionen Flüchtlinge. Es ist wie ein dritter Weltkrieg, nur dass dieser Weltkrieg aus vielen kleinen Kriegen und Krisen besteht.
Irgendwie haben wir in allen Gesprächen aneinander vorbeigeredet. Ich sehe in ihm immer eine symbolische Person. Mussi heißt übersetzt Moses. Für mich war das eine Erkenntnis. Moses, der andere Menschen aus Seenot rettet. Das Problem ist nur, niemand braucht diese Metapher. Mussi Zarai nicht und auch den Flüchtlingen selbst ist damit nicht geholfen. Vielleicht ist das auch so eine Journalistenmacke. Ein komplexes Problem anhand einzelner Schicksale zu erklären. Wie zum Beispiel bei Aylan Kurdi. Dem kleinen Jungen, der im Herbst 2015 auf der Flucht in der Ägäis ertrank. Und der auf einmal nicht nur ein toter Junge, sondern ein Symbol für das Scheitern der europäischen Flüchtlingspolitik war.
Wenn Merkel 1 Million syrische Flüchtlinge nach Deutschland bringen will, dann kann sie auch direkt aus Syrien oder der Türkei holen.
Jordan from Lebanon by flight.
Wenn ihr also wissen wollt, wer Musizerei ist, dann könnte ich erzählen, dass er ein Katholik aus Eritrea ist, dass er mal für den Friedensnobelpreis nominiert wurde, dass er eher klein und rundlich ist. Vor allem aber ist er ein Aktivist, der seit Jahren die gleichen Forderungen stellt.
Die Leute könnten aus Jordanien, aus dem Libanon, per Flugzeug, Zug oder Schiff kommen. Warum werden diese Leute den Schleppern überlassen? Warum zahlen sie so viel Geld? Warum riskieren sie ihr Leben? Viele Leute sind in der Ägäis gestorben. Das ist keine Willkommenskultur.
Ganz am Ende unseres Skype-Gesprächs wurde Musizerei dann doch nochmal persönlich, als ich ihn nach den Erfolgen der rechten Parteien in Europa fragte.
Are you afraid?
Yes, I am afraid, not for the refugees. I'm afraid for the future of Europe.
Ich habe keine Angst um die Flüchtlinge, ich habe Angst um Europa. Wenn es so weitergeht, haben wir hier bald wieder Diktaturen. Darauf läuft es hinaus.
Other dictators here in Europe. The final result is that.
Auch diese Aussage Musizereis kommt mir fast vor wie ein Symbol. Der Pfarrer und Aktivist sorgt sich mehr um Europa als um Flüchtlinge. Es muss uns ganz schön beschissen gehen.
Musizerei hat Angst um Europa und wird weiter ans Telefon gehen, um verzweifelten Flüchtlingen zu helfen.
D-Radio Wissen 100.
Mehr von den guten Geschichten. So heißt die 100 heute Abend, denn es ist die 100. Ausgabe dieser feinen Sendung. Wolfgang Schiller ist hier Redakteur der 100. Wolfgang, manchmal ist es ja auch erstmal nur eine Idee, die wir so in der Konferenz entwickeln, und dann geht ein Reporter los und probiert mal aus, ob aus dieser Idee tatsächlich eine Geschichte wird. So war das auch bei der Sache mit Melanie Dittmar. Das ist eine strammrechte Aktivistin. Sie wettert gegen Flüchtlinge, organisiert rechte Aufmärsche. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, die geistert ja hier so im Raum Bonn herum. Und ich glaube, meine Praktikantin Angelika Fey, die war im Oktober bei uns, die hat mich auf sie aufmerksam gemacht. Und dann hatte ich die Idee, schickt ja doch mal unseren Reporter Nail Al-Saidi, der mit seinem irakischen Vater mit Sicherheit nicht in ihr Bild eines Deutschen passt, obwohl er hier aufgewachsen, evangelisch und sonst wie deutsch ist, wie man sich nur deutsch vorstellen kann. Und das Erstaunlichste war, sie hat mitgemacht.
Ja, das hat tatsächlich geklappt. Die beiden haben sich unterhalten. Melanie Dittmar ist verblüffend freundlich geblieben. Aber was sie so gesagt hat über Rassentheorie und so, das hatte es schon in sich.
Wenn ich das jetzt richtig rezitiere, gesagt, ihr Vater ist Iraker und ihre Mutter Deutsche. Und das sind sie auch. Und das ist auch in Ordnung so.
Aber ich bin nur Passdeutscher. Auch wenn ich hier geboren wurde, hier aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin, Deutsch spreche. Was unterscheidet uns beide?
Das Blut.
Tja, sie findet, so ein richtiger Deutscher ist Nail nicht. Wie kann jemand, der so einen rassistischen Mist von sich gibt, damit immer wieder und wieder durchkommen? Das hatte sich Nail auch gefragt. Weil aber im April dieses Jahres Melanie Dittmar wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, hat er sich nochmal mit ihr getroffen, um zu schauen, was hat sie daraus gelernt.
Wie waren denn so die Reaktionen bei Ihnen?
Die Reaktionen bei uns, die waren positiv. Ne? Also da haben viele gesagt, das ist ein schönes Interview. Und der Typ, der war fair, mit dem du da gesprochen hast. Und ja, also vielen hat das gut gefallen.
Melanie Dittmar freut sich auf unser zweites Gespräch. Ich selbst bin mir da unsicher. Beim letzten Mal im Dezember hat sie mir sehr offen ihre Weltsicht erklärt. Das war sehr rassistisch. Es ging um Artenschutz beim Menschen und mich hat sie als Passdeutschen abgestempelt. Es ist Juli, ein halbes Jahr nach unserem ersten Interview. Ich sitze bei Melanie Dittmar im Auto, ein schwarzer Kleinwagen. Wir suchen eine ruhige Gaststätte fürs Interview.
Riecht sie ein bisschen nach Benzin im Auto, oder?
Ja, ich habe immer einen Ersatzkanister dabei, falls mein Benzin mal alle ist, wenn ich das nicht schaffe zu tanken.
Melanie Dittmar ist viel unterwegs für Demos. Hessen, Rheinland und das Wochenende vor dem Interview in Bielefeld. Es ging mal wieder um die deutsche Asylpolitik. Dittmar läuft nicht nur mit. Sie meldet die Demos an und tritt auch als Rednerin auf. Für eine dieser Demoreden wurde sie im April vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verurteilt. Wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Störung der Religionsausübung. Es ging um einen Vorfall im Februar 2015. Melanie Dittmar war damals die Chefin von Dügida, dem Düsseldorfer Pegida-Ableger. Bei dieser Demo soll sie vor einer Moschee Sachen gerufen haben wie Salafistenschweine und wir wollen keine pädophilen Muslime. In der Moschee wurde gerade gebetet. Unter anderem für diese Schmährufe hat das Gericht eine Bewährungsstrafe von 8 Monaten verhängt. Dagegen hat sie Berufung eingelegt.
Also das Urteil ist völlig absurd. Ich hatte vorher keine Eintragung im Führungszeugnis und dann direkt mit einer Bewährungsstrafe wegen Meinungsdelikten halt zu kommen. Das zeugt schon also von einer Diktatur, finde ich, wenn man so vorgeht.
Melanie Dittmar betrachtet sich selbst als politisch verfolgt. Deutschland sei auf dem Weg, wie Nordkorea zu werden, sagt sie, weil rechte Aktivisten wie sie mundtot gemacht werden. Eigentlich kämpfe sie für Meinungsfreiheit, meint sie. Melanie Dittmar, ein Opfer der Justiz oder eine Täterin, die mit scharfen Worten anstachelt und hetzt? Ich will mit ihr über mögliche Auswirkungen ihrer Parolen reden. Zum Beispiel, dass sie Flüchtlinge als Invasoren bezeichnet. Das kann doch Ängste schüren. Was wäre, wenn sich andere durch ihre Worte motiviert fühlen, gewalttätig zu handeln?
Ja, das ist eine bloße Behauptung. Also mein Antrieb ist definitiv die Liebe zu meinem Land und die Liebe zu diesem Volk. Und Hass ist für mich kein Motor. Von daher kann ich das nur zurückweisen.
Ihr Umfeld sei friedliebend. Für irgendwelche Täter übernimmt sie keine Verantwortung. Melanie Dittmar stellt sich selbst als Patriotin dar. Ihre Facebook-Seite und ihre Homepage wurden mittlerweile gelöscht. Aber bei Instagram postet sie fleißig Bilder. Gerne vom deutschen Wald und von Burgen. So sieht sie Deutschland am liebsten. Den anderen Teil der deutschen Vergangenheit, den will sie lieber auslöschen. Ein Posting ruft auf, Stolpersteine, Zitat, umzudekorieren. Es geht um diese bronzenen Gedenksteine im Straßenpflaster, die an Opfer der Nazi-Herrschaft erinnern. Da soll man Zettel mit Namen deutscher Mordopfer drüber kleben, die durch Ausländer starben. Auf einem Bild sieht man solche Zettel. Eine Hand hält sie in die Kamera. Ein Verein von Nazi-Opfern hat Melanie Dittmar für diese Aktion schon bei der Polizei angezeigt.
Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da Strafbares gemacht haben soll, wenn ich irgendwelche Beiträge teile.
Melanie Dittmar behauptet, dass die Aktion gar nicht von ihr stammt und bleibt bei diesem Thema einsilbig.
Es gibt Dinge, über die muss man nicht reden, wenn einem dazu nichts einfällt und man dazu nichts zu sagen hat.
In ihrer Weltanschauung hat sich Melanie Dittmar nicht verändert. Sie ist bei unserem zweiten Treffen aber viel vorsichtiger mit dem, was sie von sich preisgibt. Und das mit gutem Grund. Das Berufungsverfahren zum Urteil wegen Volksverhetzung steht noch aus. Wenn sie jetzt an den Stolpersteinen strauchelt, könnte am Ende die Bewährungsstrafe in eine Haftstrafe umgewandelt werden. Ihre Beteiligung an der Stolpersteinaktion wird sie jedoch nur schwer leugnen können. Auf einem der Instagram-Bilder sieht man nämlich ihren rechten Arm. Leicht zu identifizieren, dank Tätowierung.
Melanie Dittmar kapiert es nicht. Nail al-Saidi hat sich mit der rechten Aktivistin nochmal getroffen. Man muss leider sagen, die braune Suppe kocht wieder hoch in den sozialen Netzwerken wegen der Schießerei in München. Dabei weiß man tatsächlich noch nicht wirklich, was da eigentlich im Einzelnen passiert ist. Wir schauen jetzt mal nach München, Wolfgang. Du hast die ganze Zeit die Agenturen im Blick, hast Twitter im Blick. Was ist denn tatsächlich bestätigt bisher?
Also wir wissen, es gab wohl gegen 18 Uhr erste Notrufe. Es gab eine Schießerei in einem Einkaufszentrum. Das ist ein großes Einkaufszentrum im Norden, Olympia-Einkaufszentrum. Die Polizei bestätigt nach mehreren Agenturen, dass es mehrere Tote und Verletzte gegeben haben soll. Es gibt aber auch eine Agentur, die sagt, es gibt nur Verletzte, die bestätigt sind. Also auch das ist noch eine unklare Lage. Wir wissen, dass die Münchner Verkehrsbetriebe, die den Verkehr eingestellt haben, um mögliche Fluchtmöglichkeiten zu unterbinden.
Die Täter sind offenbar noch unterwegs?
Meldet ein BR-Polizeireporter, dass offenbar noch ein Täter unterwegs sein soll. Die Leute sollen in ihren Häusern bleiben, sollen nicht in diese Nähe von diesem Einkaufszentrum gehen. Ja, sehr viel mehr weiß man eigentlich im Augenblick noch nicht, was bestätigt ist. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Genau. Und liebe Münchner, bleibt am besten zu Hause, bleibt in Sicherheit und spätestens ab 20 Uhr kriegt ihr hier ein Update von uns in D-Radio Wissen.
Genau.
D-Radio Wissen. 100.
Die nächste Geschichte, die führt uns in eine Region, die Menschen aus Köln und der Umgebung gut kennen. Tagebaugebiet Garzweiler. Und das ist tatsächlich spooky, wenn man da durch die Gegend fährt, durch die verlassenen Dörfer, die es dort gibt, durch die Dörfer, die irgendwann bald weggebaggert werden. Warst du auch mal da?
Ich war zufällig im Herbst 2013 dort mit meiner Freundin. Wir wollten uns diesen riesigen Tagebau Garzweiler mal anschauen und sind dann, warum auch immer, aus reinem Interesse in das Dorf Immerath direkt daneben gefahren. Und da war ein Riesenauflauf, weil dort die Kirche gerade an diesem Sonntag entweiht wurde. Da war der letzte Gottesdienst sozusagen. Da war ein Pfarrer und die ganze Gemeinde nochmal und die Vereine und Feuerwehr und Trachten und was ich alles. Und haben quasi dann die Kirche entweiht. Also da werden die Reliquien entfernt und
das war ja damals ein großes Ding, ne?
Und der heilige Ort wird aufgehoben, damit man das irgendwann dann abreißen
kann. Da gab es ja auch große Kämpfe, dass diese Kirche da abgerissen wird. Und genau in
die steht noch, aber die
wird. Dass sie dann abgerissen werden soll, genau. Ja. So. Und genau in dieses Immerath ist vor 2 Jahren Verena Specks-Ludwig gefahren, das da am Rande des Tagebaugebiets Garzweiler 2 liegt. Sie hat uns Lars und Olli vorgestellt, Schulfreunde. Olli ist längst weggezogen, aber Lars, der hatte vor 15 Jahren erst dort gebaut. Ein hübsches Eigenheim, obwohl auch damals schon längst klar war, Immerath wird verschwinden. Und Lars sagte, ich bleibe trotzdem, obwohl die meisten schon längst weggezogen sind. Wie sieht das jetzt aus, 2 Jahre später, wo die Bagger von RWE schon so langsam, aber sicher an diesem kleinen Ort knabbern? Verena war wieder bei Lars, immer noch in Immerath.
Was seitdem geschah? Ja, die Zerstörung des Dorfes, die hat natürlich mit großen Schritten weiter stattgefunden. Also wie RWE das formuliert, zurückgebaut. Und das ist schon erschreckend. Das ist auch so, dass man sich hier nicht mehr wirklich wohlfühlt. Und es wird allmählich Zeit zu gehen, das merke ich.
Schon am Telefon hatte Lars mir 2 große Neuigkeiten erzählt. Die erste, er geht weg aus Immerath. Eine Woche vor unserem Treffen hat er den Vertrag mit RWE Power unterschrieben, in dem seine Umsiedlung geregelt wird. Er hat das alles alleine verhandelt, ohne einen Anwalt. Ziemlich pragmatisch hat er das durchgezogen, was er so viele Jahre hinausgezögert hat, fast bis es nicht mehr anders ging. Und er hat sich für sein neues Zuhause ein Grundstück im umgesiedelten Dorf gesichert.
Für mich stand das eigentlich zu Anfang gar nicht zur Debatte, da ich mit nach Neu-Immerath gehe, weil so ein Neubaugebiet, das gefällt mir nicht. Ne? Das gefällt mir nach wie vor nicht. Aber damit muss man sich arrangieren und ich hoffe, dass uns das gelingt. Da bin ich auch sehr optimistisch, weil ich schon merke, dass meine Kinder und Freundinnen da eine große Erwartung hineinstecken. Da kannst du nicht irgendwie so ein egoistisches Ding durchziehen, weil ich vielleicht manchmal auch ein bisschen zu lang gemacht habe. Und jetzt musst du sagen, der Familie wegen, okay, jetzt geht's in eine andere Richtung.
Der Familie wegen. Das ist nämlich die zweite, die wirklich tolle Neuigkeit. Lars ist Vater geworden. Keno ist 9 Monate alt und mit ihm sind sie jetzt zu 5. Lars Freundin hatte schon 2 Kinder, als sie zu ihm nach Immerath gezogen ist. Neues Kind, neuer Anfang, denke ich. Damit hat die Entscheidung doch sicher auch was zu tun.
Nee, gar nicht. Das hätte man hier auch irgendwie realisiert. Und das ist jetzt nicht der Grund für eine Änderung. Man muss sich halt umorientieren, damit es eigentlich selbst hier zerfleischt. Ja. Man muss jetzt Abschied nehmen, das ist so.
Das ist halt Lars und seine sehr eigene Sicht der Dinge. Wir sitzen in seinem Garten mit dem Apfelbaum und der Hängematte. Der hohe Holzzaun drumherum ist mit Rosen und Efeu bewachsen. Egal, wohin ich gucke, von dem toten Ort dahinter kriege ich hier gar nichts mit. Von RWE hat Lars sich im Vertrag zusichern lassen, dass die Bäume drumherum nicht gefällt werden, solange er hier wohnt. Aber wie ist das für ihn, wenn er aus dieser Illusion hinaus in die Wirklichkeit tritt?
Ich gehe nicht ins Dorf. Ich gehe nur noch über Feldwege hier. Ich gehe nicht über die leeren Straßen. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Wenn ich jetzt rausgehe, gehe ich über die Felder. Da hast du noch ein Stück heile Welt. Ja, vielleicht ist das auch ein Fehler mit dieser heilen Welt erhalten. Wo hat man so krampfhaft denn versucht? Das ist ja auch genau entgegen das, was ich gerade sage. Da findet die Loslösung ja nicht statt.
Stimmt, also gehen wir zusammen los und fangen damit an.
Also wenn wir jetzt hier gleich bei dir nebenan auf dem Friedhof rausgehen, können wir jetzt auf einmal auf die Kirche gucken. Das ging früher nicht.
Nee, war ja alles bebaut. Hier ist ja die Buschgasse und die ist ja nicht mehr. Da sind noch ein paar Trümmer und dann hast du die Kirche nicht sehen können. Hast du die Kirchspitze gesehen, aber nicht aber nicht die komplette Kirche jetzt mehr oder weniger.
Wir stehen auf einer riesigen Brache, die früher mal eine Siedlung war. Der Friedhof ist leer, die Toten sind schon vor Jahren umgesiedelt. Von hier aus drehen wir eine Runde durch das abgenagte Dorf. Zurück vor Lars Haus fällt mir auf, dass dort nicht mehr das große Protestplakat gegen den Tagebau auf der Garage hängt. Vertreibung, Vernichtung, Vergessen stand da drauf.
Ja, mein Engagement dagegen ist halt, ich war halt hier oder ich bin ja noch hier. Ich war ja auch kein Rebell oder so. Mir ging es da für mich, für meinen Seelenfrieden. Für mich ist das nicht nur ein Verbrechen so an den Menschen hier, aber so auch so ein Verbrechen an der Natur. Aber ist halt die Frage, dient das wirklich noch zum Wohl der Allgemeinheit? Ist die Braunkohle noch so, dass man sagt, okay, Garzweiler 2 oder komplett der Braunkohleabbau ist noch zwingend notwendig? Und muss diese Zerstörung der Natur, der Erde, muss das in dem Rahmen noch zum heutigen Zeitpunkt sein?
Die Frage stellen sich viele. Und immerhin hat die Regierung von Nordrhein-Westfalen Anfang Juli eine neue Leitentscheidung zu Garzweiler 2 beschlossen. Darin steht, das Abbaugebiet wird verkleinert. Der Nachbarort Holzweiler bleibt nun verschont. Immerath wird trotzdem im Loch verschwinden. Irgendwann bald. Bis jetzt hat Lars nicht konkret gesagt, wann er denn nun ausziehen muss. Er hat immer nur vom vereinbarten Zeitpunkt geredet. Inzwischen ist auch unser gemeinsamer Freund Olli noch vorbeigekommen. Selbst mit dem hat Lars da so genau noch nicht drüber gesprochen. Also nochmal nachhaken.
Und was ist der Zeitpunkt bei dir?
Boah, gute Frage. Ich glaube, Herbst 2018.
Ja. Sehen wir uns in nochmal 2 Jahren wieder.
Ja, guck mal, dann sind es schon 6 Jahre vergangen, ne? Zum ersten Interview.
Nee, 4.
4, Lars. Boah, kannst du schlecht rechnen.
Jetzt sollte ich mir doch überlegen, wie ich verhandelt habe.
Verena Specks-Ludwig war nochmal in Immerath, in einem Dorf, das bald nicht mehr da ist.
D-Radio Wissen, 100.
D-Radio Wissen hier am Freitagabend, die 100. Einfach mal machen. Menschen, die ihren Traum nicht nur so vor sich hin träumen, Menschen, die ihn versuchen auch umzusetzen, die hatten wir öfter mal in der 100, Wolfgang. Ne? Den Surfer zum Beispiel, der die erste Surfschule in Portugal aufmacht.
Ja, oder die Puppenspielerin Ulrike Weiß, die eine neue Karriere mit ihrer Puppe erfand. Auch im Karneval sehr erfolgreich.
Ja, und Segler hatten wir auch noch.
Die Segellegende Wilfried Erdmann. Genau. Mhm. Der einfach so den Atlantik überquert hat und dann weitergefahren ist, einmal um die Welt.
Davon, von diesen Menschen, haben wir einige kennengelernt in den letzten 100 Ausgaben der 100. Caroline Autenried gehört auf jeden Fall auch dazu. Sie hat mit Mitte 20 nochmal komplett neu angefangen. Sie war da Pfarrerin, hatte also einen guten, festen Job, aber sie hat hingeschmissen, um ihren Traum zu leben. Der Plan? Jungköchin werden. Und zwar im Le Petit Nice, einem 3-Sterne-Restaurant in Marseille. Kurz bevor es losging, hatte 100-Reporterin Julia Möckel Caro da getroffen. Jetzt, 2 Jahre später, wollte sie wissen, hat's alles geklappt?
Am Anfang habe ich kurz gedacht, das ist ein Albtraum. Also wirklich.
Auweia, denke ich, als Caro mir von ihrer Anfangszeit im 3-Sterne-Restaurant Le Petit Nice erzählt. Das muss wirklich heavy gewesen sein.
Ich hab's Gefühl gehabt, ich habe keine Ahnung von nix. Ich habe mich gefühlt wie die größte Anfängerin einfach.
Ich habe die heute 32-Jährige vor knapp 2 Jahren eigentlich kennengelernt als eine, die sich nicht so schnell unterkriegen lässt.
Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass es so endet, dass ich jetzt nach 3 Wochen heulend heimfahre. Das war ja wirklich ein Traum.
Köchin im Le Petit Nice in Marseille, einem der renommiertesten Restaurants in ganz Frankreich. Dafür schmeißt Caroline Autenried ihre alte, sichere Stelle als Pfarrerin bei Stuttgart und macht eine Ausbildung zur Köchin. Das Le Petit Nice ist die Küche ihrer Träume. Und dann kommt sie dahin und muss diese verfluchten Teigröllchen rollen mit Krabbenfüllung.
Genau, 2,5 cm lang und Durchmesser von 0,5 cm und perfekt gefüllt und so weiter. Und mein Kollege, der hat dann halt immer nur den Kopf geschüttelt und so gemeint, nee, das ist hier 3 Sterne, das geht gar nicht, was du machst.
Die Kollegen, fast nur Männer, machen Caro erstmal klar, dieser Job hier ist alles andere als ein Zuckerschlecken.
Es geht eigentlich zu wie bei der Armee. Also jeder hat eigentlich einen über sich, der ihm Druck gibt und jeder versucht es irgendwie weiterzugeben, nach weiter unten. Und in dem Fall war ich halt einfach ganz unten am Anfang da.
Dazu kommen die Arbeitszeiten. Von 8 Uhr morgens bis ca. 15 Uhr und dann nochmal von 17 Uhr bis mindestens Mitternacht. 14 bis 16 Stunden pro Tag, 5 Tage die Woche, für am Anfang gerade mal 1.300 Euro pro Monat. Und unter den strengen Augen vom Chef. dem französischen Starkoch Gérard Passedat.
Ich habe vorher schon öfters gehört, dass die Chefs versuchen, einen irgendwie aus der Ruhe zu bringen, also mit Absicht. Die wollen sehen, hält die das durch oder hat es gar keinen Sinn und man muss sie jetzt schon in der Probezeit dann einfach kündigen. Habe ich auch am Anfang wirklich damit gerechnet. Ich habe gedacht, das schmeißt mich raus.
Hat er aber nicht, denn wie gesagt, Caro lässt sich nicht so schnell unterkriegen.
Dann entwickelt man natürlich auch eine gewisse Wut und die hilft einem auch weiter. Es war dann in der Situation so, dass ich dann auch dachte, so ein Depp. Ja, von dem lasse ich mir jetzt nicht das Ding zerstören.
Außerdem hat dieses Ding ja auch seine schönen Seiten.
Die Fischer kommen ja morgens und bringen den Fisch direkt vom Boot in die Küche. Also die sind eigentlich meistens lebendig. Also so frisch sind die und so schön. Das fasziniert einen einfach.
Caro lernt, wie sie diese Fische schuppt und ausnimmt. Wie sie ihnen die Gräten zieht, die noch fest im Fleisch stecken, weil sie kurz vorher noch im Meer rumgeschwommen sind. Und sie lernt, aus diesen Fischen etwas zu zaubern.
Lulissi.
Wolfsbarsch.
Der wird serviert mit einer Soße, die ganz einfach ist, aber wahnsinnig gut. Aus Zitronenschale, ganz viel Basilikum, Koriander, frischer Tomate und ganz fein gehacktem Trüffel. Das ist unglaublich gut.
Das ist es, was Caro hat durchhalten lassen. Ihre riesengroße Leidenschaft fürs Kochen. Und ihr Küchenchef, Denis, der ihr von Anfang an den Rücken stärkt und sagt, du bist hier schon richtig, mach einfach weiter.
Es hat sich dann gelohnt, weil es wird dann eine ganz, ganz tolle Zeit.
Denn irgendwann, so nach 3 Monaten, ist Caro drin. Irgendwann akzeptieren ihre Kollegen sie. Irgendwann guckt der Chef nicht mehr ganz so grimmig. Und irgendwann
war ich bei den Vorspeisen, zusammen mit Hossi. Hossi war Gabenmanger-Chef. Also Vorspeisenchef und ich kam dann zu ihm auf den Porsche. Ja. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, der Chef von Vorspeisen, ich glaube, der kann mich überhaupt nicht leiden. Der kommt aus Mallorca, ich glaube, der mag keinen Deutschen.
Auch mit José, dem großen Mallorquiner mit dunklen Augen und 3-Tage-Bart, kracht's erstmal. Wenn's stressig wird in der Küche und Caro mit ihrem Dickkopf mal wieder nicht genau das macht, was ihr Vorspeisenchef sagt.
Wir haben uns eigentlich am Anfang hauptsächlich gestritten.
Aber dann gehen die beiden eines Abends mit ein paar Kollegen noch was trinken. Caro steht José gegenüber, schaut ihn an und denkt, eigentlich ist er toll. Auch wenn an diesem Abend noch nichts passiert, José denkt andersrum offenbar ähnlich. Die beiden verlieben sich. Und als José Ende 2015 sagt, ich will nach Paris, krempelt Caro mal wieder alles auf links und verlässt die Küche ihrer Träume.
Es war jetzt rückblickend eigentlich auch das Wichtigste, was ich dort gefunden habe. So ein manches Leben.
Mittlerweile leben die beiden in Paris, kochen dort jeweils in einem Sternerestaurant und in 5 Monaten bekommen sie ein Kind. Caro will dann erstmal eine Weile Pause machen, aber dann auf jeden Fall weiterkochen.
Ich sehe es jetzt an meiner Chefin hier, die hat 2 Kinder. Ich glaube, das kriegt man hin.
Glaube ich auch, dass Caro das hinkriegt.
D-Radio Wissen 100.
Und das war sie schon fast. Die 100. Ausgabe der 100. Mehr von den guten Geschichten. Ja, und die gibt es auch, natürlich. Könnt ihr ja im Podcast kriegen, alle Geschichten, die es in der 100 gab. Und auf dradiowissen.de. Und darunter auch nochmal, das müssen wir hervorheben, ein paar Geschichten, die besonders gut waren oder die Jurys besonders gut fanden.
Wollten. Ja, wir hatten ein paar Nominierungen beim Deutschen Radiopreis. Die Sendung Überleben im Kriegszustand, die 4. Sendung über den syrischen Bürgerkrieg von 2014 mit einem großartigen Stück von Stefanie Dötzer, für das sie dann auch den CNN Journalist Award gewonnen hat, auch den Preis als Journalist of the Year. Können wir mal kurz reinhören in das Stück?
Und er kam dann mit so Szenarios. Was tust du? Stell dir vor, eine feindliche Armee umstellt das Dorf, in dem du mit deinem Mann und deinen 3 kleinen Kindern wohnst. Und die schießen auf jeden, die vergewaltigen die Frauen und Kinder. Sie metzeln die Leute nieder. Die Männer im Dorf bewaffnen sich, um gegen diese Armee zu kämpfen. Ich will nicht, dass mein Mann kämpft, sag ich. Ich will, dass er mit mir und den Kindern einen anderen Weg findet. Er schaut mich an, in diesen Momenten nicht besonders verliebt. Und dann sagt er einen Satz, der mir wortwörtlich im Gedächtnis ist. Ich würde mir wünschen, dass meine Frau mir die Waffen trägt. Und ich habe gesagt, ich werde niemandem die Waffen tragen. Auch nicht meinem Mann.
Ja, ein beeindruckendes Stück.
Immer noch stark, ja.
Über eine Beziehung mit einem Syrer, die, wie man absehen kann, irgendwann gescheitert ist. Dann gab es natürlich das großartige Stück von Nail al-Saidi über ihn und seinen Vater, seinen Iraker, der nur seine deutsche Seite ihm immer gezeigt hat in Deutschland und irgendwann seine irakische wiederentdeckt hat. Auch nominiert für den Deutschen Radiopreis. Oder das Stück von Niloufar El-Hamy über die Reise ihres Freundes, heute Manns, in den Iran, ihr Geburtsland, in das sie nicht reisen kann, weil sie keinen Pass hat.
Er war ihr Augen und Nase und Ohren und ist für sie hingereist und hat es erzählt, was er erlebt hat.
Das ist ein Stück, was viele total beeindruckt hat.
Wie gesagt, die findet ihr alle im Podcast und auf deradiowissen.de und könnt sie euch nochmal anhören. Auf viele weitere Geschichten, würde ich sagen. Ne?
Auf jeden Fall. Alle, die wir bis jetzt veröffentlicht haben.
Danke an alle Autorinnen und Autoren der 100 und für diese Sendung danke an Elke Hoffmann, an Rebecca Endler, Eli Fee, an Stefan Beuting, Hanna Ender, Daniel Stender, Nal Al-Saidi, Verena Specks-Ludwig und Julia Möckel. Danke an Max Burbach in der Technik und Vera Pache, Nora Hespers online. Danke an Wolfgang für die vielen tollen Geschichten und für diese 100, dass es sie überhaupt gibt.
Ja, und ich muss mal Danke sagen an alle, die mit mir diese Sendung machen, weil ich bin ja nicht der einzige Redakteur, auch wenn ich derjenige bin, der am häufigsten hier steht. Ich muss danken an Lena Sterk, die mit mir und vielen anderen die Sendung entwickelt hat. Danke an Julia Rosch, die zurzeit meine zweite Redakteurin ist. An Daniel Stender, der diesen Job wunderbar gemacht hat. Und an Niloufar El-Hamy, die jetzt gerade in Mutterschutz ist, aber im Herbst hoffentlich wieder umso mehr kommen wird. Und ich habe heute auch mal die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die wir haben, die immer hinter den Kulissen dafür sorgen, dass die Leitungen funktionieren, dass die Honorare ausgezahlt werden, dass alles funktioniert, mit in die Sendung genommen, in den Dank und am Ende auch ins Making-of. Also an Heike Tierbach, Monik Hirsch, Simon Bunschow, Alex Schön, Marion Küpper und an Alexander Oehme möchte ich auch noch erwähnen, der jeden Montag die Trailer macht. Und danke an die Techniker der Sendung, Nesko Tirgo, Andreas Räder, Nastja Schwabska, Norman Wollmacher, Christian Wilke, Uwe Bräuning, Alex Steuernoff, Steffi Brück und Max Burbach. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen.
Ganz bestimmt nicht.
Und genau danke an dir, Paulus.
Gerne. Ich danke. Und genau die, die wir gerade gehört haben, Techniker und Orga-Menschen, kommen jetzt mal zu Wort, ganz zum Schluss in dieser 100. Ich bin Paulus Müller und das war die 100. 100.
D-Radio Wissen. 100.
Ich habe die fast alle gehört und alle haben diese schöne dokumentaristische Touch, also wo man sich richtig mit denjenigen, die die Geschichte erklären, also mitfühlen kann.
Was mir im Kopf geblieben ist, ist eine relativ prägende Geschichte, dass eine Kollegin von uns quasi beim Nachbarn aufgezogen wurde, weil ihre eigenen Eltern die Erziehung nicht wirklich auf die Reihe bekommen haben. Das war bestimmt 30 Minuten lang ein sehr intensives Gespräch, wo man auch daneben saß und hat dann so überlegt, was würde das mit einem selber machen.
Es gibt das eine Stück mit Hanna Ender und dem Mädchen, was in der Türkei vergewaltigt wurde und gestorben ist. Und da bin ich echt aus der Produktion rausgegangen und habe gedacht, oh Gott, was für eine schlimme Geschichte. Und das hat mich total mitgenommen. Also ich habe echt noch den ganzen Abend da irgendwie dran geknabbert und habe gedacht, wie kann man nur so ein schlimmes Schicksal irgendwie erfahren?
Es sind so viele verschiedene. Bei einer einen Geschichte reizt einen die Geschichte an sich. An der anderen Geschichte ist es total schön, weil man viel Einfluss auf die Produktion hat und sehr viel Musik raussuchen kann.
Ich habe die Geschichte mit Niloufar produziert, also praktisch von einem Freund, der nach Iran gereist ist.
Da habe ich auch geweint, wie ich das gehört habe.
Dass die Niloufar selber gar nicht in ihre Heimat reisen konnte, sondern quasi ihren Partner dazu beauftragt hat.
Dass sie praktisch eine Person schickt, die ihr besonders nahe liegt und praktisch mit seinen Augen das dann sehen kann.
Die ja auch prämiert wurde. Die war echt toll, die ging uns super nah. Ich weiß, dass es der Simone auch total nah ging und wir wirklich mit Tränen in den Augen hier saßen und die gehört haben.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.